Wie ihr wisst, heißt es im Gesetz, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber, schon wer eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eines deiner Glieder, als dass du heil und unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand verführt, Böses zu tun, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, ein Krüppel zu sein, als mit Haut und Haaren in die Hölle geworfen zu werden. Bisher hieß es, wenn sich jemand von seiner Frau trennen will, soll er ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich sage euch aber, wenn ein Mann sich von seiner Frau trennt, obwohl sie ihn nicht mit einem anderen Mann betrogen hat, so treibt er sie zum Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, der begeht auch Ehebruch.
Erich, jetzt brauche ich nochmal deine Hilfe. Könnt ihr das sehen, was ich da habe? Ganz, ganz klein, gell? Erich, was kann man machen mit so einem kleinen Feuer? Das ist schon wieder aus, ja. Das, mach mal du das, bei dir klappt es besser. Ja? Was meint ihr? Kann man ein Haus anzünden mit so einem kleinen Feuer? Wie kann man das verhindern? Schaffst du das, Erich? Danke. Damit wollte ich diesen Text ein wenig sichtbar darstellen und uns darauf aufmerksam machen, dass in Bezug auf das Thema, das ihr letzten Sonntag gehört habt und die Frage gestellt bekamt, habt ihr schon jemals jemand getötet? Die Frage in Bezug auf das heutige Thema möchte ich an euch nicht stellen. Aber wie können wir verhindern, dass es zu solchen Übergriffen kommt in unserem Leben? Indem wir den ersten Gedanken, der in unserem Gehirn, in unserem Herzen auftaucht, gleich auspusten. Dass wir entschieden, mit einem entschiedenen Nein uns dagegen stellen, beziehungsweise uns umdrehen, uns abwenden und ein Bibelwort, ein Text aus der Schrift, ein Gebot mit diesem Wort dieser Versuchung widerstehen. Dann kommt das erst gar nicht so weit. Ich habe mal jemand die Frage gestellt, hat Jesus die Gebote Gottes verschärft? Das war so meine frühere Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich möchte heute behaupten, Jesus hat die Gebote Gottes erleichtert für uns. Wir wissen aus dem Neuen Testament, Johannes schreibt dazu, die Gebote Gottes sind nicht schwer. Stellt euch das vor. Manche ächzen und krächzen unter den Geboten Gottes. Und er sagt, die Gebote Gottes sind nicht schwer. Und auch Jesus sagt, in Gedanken fängt es an. Und wenn man dem ersten Gedanken wehrt und sich davon lossagt und eine Begründung angibt, dann ist man Versuchung los. So einfach, wie man ein Streichholz durch schwaches Pusten auslöschen kann, damit es nicht zu einem großen Brand kommt. Denn wer kann nachher noch zurückschrecken und zurücktreten, wenn er schon zu weit gegangen ist? So viel zu diesem Text. Und jetzt möchte ich meinen versprochenen Zugang doch an euch bringen. mit der Überschrift sieben Edelsteine, die zum Aufbau und dem Gelingen einer Ehe wesentlich beitragen oder so ähnlich. Sieben Edelsteine, sieben Prinzipien, sieben Grundsteine, wie immer ihr wollt, wir können sie so oder anders nennen. Wenn wir heute fragen, wie kann eine Ehe gelingen? Wie kann sie unter dem Schutz und Wohlgefallen Gottes geführt werden? Dann geht es nicht ohne Vorbereitung. Ohne vorbereitet in diesen so wichtigen Lebensabschnitt zu gehen. Erinnert euch, vor einem halben Jahr etwa hat Georg über die 9 Punkte der Ehe gesprochen und hat dann auch die Frage gestellt, warum denn in Bezug auf die Ehe keine Vorbereitungen, keine Tests und keine Examens notwendig sind, die man doch alle braucht, wenn man Führerschein macht oder wenn man irgendeine Ausbildung absolviert. Warum denn nicht für diesen wichtigen Lebensabschnitt und Lebensinhalt keine Vorbereitung? Und deswegen soll es auch heute darum gehen, nicht nur um die Vorbereitung, sondern wenn jemand eine Ehe beginnt, eine Ehe führt unter Gottes Wohlgefallen, nach seinem Plan und Willen, dann wird er für sich selber Glück haben, Erfolg haben im Eheleben. Er wird Gott damit die Ehre geben, weil Gott die Ehe gestiftet hat. Und er wird für seine Mitmenschen ein nicht nur Vorbild sein, sondern eine große Hilfe. Der erste Punkt, der erste Edelstein, der erste Baustein, den überschreibe ich mal mit zwei Worten, einander annehmen. In Klammern vorbehaltlos. Das ist in Klammern gesetzt, weil das nicht immer so ganz ohne Vorbehalte geht. Wenn also Vorbehalte da sind, dann sollten sie im Vorfeld einer Eheschließung angesprochen und ausgeräumt werden. Es ist immer besser, wenn man das Kleingedruckte vorher durchliest und durchspricht. Viel schwieriger ist es im Nachhinein, etwas zu klären und etwas zu unterbinden. Mit dem Ja, ich will, geloben Ehepartner einander, sich voll und ganz anzunehmen und aufzunehmen, sie in ihr Leben aufzunehmen. Jetzt ist man nicht mehr allein. Jetzt entscheidet man nicht mehr selbstständig, eigenständig, eigenwillig oder eigenmächtig. Jetzt teilt man nicht einfach nur das Leben miteinander, so parallel nebeneinander, sondern jetzt gestaltet man das gemeinsame Leben zusammen, zu zweit. Aktiv ist man jetzt am anderen interessiert und bezieht ihn voll und ganz ein in das eigene Leben. Eigene Leben meint das Denken, die ganze Fantasie, die ganze Sehnsüchte, die man hat, die Wünsche, die man hat, die Vorstellungen vom Leben und alles, was man so auch denkt und ausspricht und was man vorhat zu tun, die Planungen, die Zeit, die Freizeit, die Arbeit und vieles, vieles andere, was im Alltag alles so das Leben ausmacht. Das teilt man nicht nur miteinander, das auch, sondern das versucht man auch so weit wie möglich miteinander zu gestalten. Also nicht nur reagieren auf etwas, sondern agieren, ganz bewusst. Dazu hat der Apostel Paulus eine Aussage gemacht an die Gläubigen in Rom. Kapitel 15, Vers 7, nur ausdrucksweise. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Der alte Luthertext sagt zu Gottes Lob, steht aber zu Gottes Herrlichkeit, zu Gottes Verherrlichung. Nehmt einander an. Es ist leicht und einfach, einander annehmen mit den Bereichen und mit den Teilen des persönlichen Wesens und Seins, Charakterzüge, die einem passen, die einem gefallen, die einen so anziehend gemacht haben. Aber schwieriger ist es, den ganzen Partner anzunehmen. Und das ist wesentlich leichter unter den Gläubigen, diese Aufforderung zu erfüllen, einander anzunehmen, denn man ist Sonntag zusammen und zwischendurch mal in der Woche, aber ansonsten hat man ja nicht so viele Reibungspunkte, es sei denn, man arbeitet in einem Team zusammen. Schwieriger ist es in der Ehe. Und das ist auch mein Anliegen, dass ich heute Aussagen zitiere, die zum größten Teil gar nicht spezifisch für die Ehe ausgesprochen worden sind, sondern für das allgemeine Miteinander. Wenn man sie auf die Ehe bezieht, dann merkt man, wie viel schwieriger es ist, sie dort umzusetzen. Vor der Ehe nimmt man sich an. Ganz. Man will, man geht manchmal zu weit, indem man sich zu ganz annimmt. Und nach der Eheschließung, dann fängt man an zu entdecken, weil man ja Tag und Nacht ja immer zusammen ist. Jetzt fängt man an zu entdecken, dass es auch neben den schönen Seiten auch andere Aspekte gibt. Und dann kommt die Herausforderung an uns. Nehmen wir dann immer noch an. Der zweite Grundstein, der wichtig ist zu beachten, Bereitschaft zur Veränderung. Bereitschaft zur Veränderung. Aber nicht die Veränderung des anderen, was die meisten so machen und versuchen, sondern sich selbst zu verändern, sollte nun die Devise sein. Jetzt würde ich zwischendurch, wenn Zeit dazu wäre, auch so einige Fragen. Wie viele Jahre, Jahrzehnte hast du versucht, deinen Ehepartner zu verändern? Und wie weit ist es dir gelungen? Das könnt ihr mal zu Hause überlegen, gegenseitig so. Ich würde behaupten, es ist Zeit- und Kraftverschwendung, den Ehepartner versuchen zu ändern. Das geht nicht. Wenn man es gewaltsam tut, mit Druck, dann erreicht man vielleicht eine Veränderung, aber das ist dann eine unterwürfige Veränderung. Oder es ist eine zur Schau gestellte Veränderung, eine heuchlerische, eine nicht echte. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen aus dem Iran, der hier in Deutschland lebt, und er sagte, bei uns in der Heimat, da muss man 15 Rollen spielen können. Zu Hause, zu den Eltern, eine andere Bezugsrolle, mit den Geschwistern. Auf der Straße, da gelten andere Gesetze, da muss man sich so verhalten und so geben, in der Schule, in der Moschee, mit den Älteren, mit der Regierung und viele, viele andere Bereiche. Er sagt 15 Rollen, das war ich so müde, so satt. Ich lebe in Deutschland in einer Freiheit. Ich kann in Deutschland echt sein. So wie ich bin, so gebe ich mich. Ich brauche nicht schöne Masken, verschiedene Masken anziehen. Nun, das ist nur ein Beispiel, eine Aussage. Das würde also bei der Frau oder bei dem Mann, kann es ja auch so passieren, eine Unterwürfigkeit, die zur Schau gestellt wird. freundliches Lächeln, ja, mein Schatz, so immer, ja, du hast recht, aber nicht im Herzen. Das will Gott nicht. Und das nützt auch keinem. Deswegen schreibt der Apostel Paulus an die Römer in Kapitel 12, Vers 2, auch hier nur auszugsweise, der alte Luthertext, haben viele noch in Erinnerung, oder ich weiß nicht, wie die neuen Übersetzungen es machen. Verwandelt euch durch Erneuerung eures Denkens. Dieses Wort verwandeln steht im Luther, verändert euch. Hier ist das Wort verwandelt. Da möchte ich euch mal mit einem griechischen Wort ein bisschen plagen. Metamorphose. Versteht viele von euch das? Eine Umwandlung, eine Verwandlung. Eine Veränderung der Gestalt in so eine andere, dass man von der vorhergehenden gar nichts mehr mitbekommt. Zwei Beispiele, die Kaulquappen. Wenn sie dann größer werden, was wird dann daraus? Ja? Werden Frösche, die können dann aus dem Teich, aus dem Wasser springen, hüpfen auf den Boden, dann wieder ins Wasser zurück, die genießen große Freiheit. Oder die Raupe, wenn sie dann irgendwann sich in einen Schmetterling verwandelt. Ihr wisst ja, Schmetterlinge können über weite, weite Distanzen fliegen, vom Winde getragen und mit dem Flügelschlag zum Teil über Tausende von Kilometern sich fortbewegen. Das macht uns deutlich, verwandelt euch durch Erneuerung eures Denkens, führt in eine Freiheit ohne Grenze. Das Wort Freiheit ist auch letzten Sonntag schon gefallen und auch schon öfters. Wir sind in unserem natürlichen Denken eingesperrt und eingedrängt und eingepresst. Wir sind fast an der Kette, kann man sagen. Wir sind Sklaven unseres natürlichen Denkens und Denkvermögens und Denkclusters und Denksysteme, die wir alle so von der Erziehung her haben und von allen möglichen Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind. Und die Aufforderung Gottes auch an die Ehepaare ist hier: verwandelt euch durch Erneuerung eures Denkens. Es müssen also neue Denksysteme, Denkraster und Denkmuster eingefügt werden. Also die jüngeren Menschen, die in der Technik im Computerwesen sich gut auskennen, die wissen, was das heißt, wenn man da so ein ganz anderes Programm reinstellt, ja, dann funktioniert das anders, auch besser. Und dann hat man schneller. Es ist wichtig, dass wir uns im Detail überlegen, und das wäre als Hausaufgabe, in welchen Bereichen haben wir uns bereits verändert, verwandelt, durch Erkenntnisse der Schrift, durch Hören, durch Sehen von Beispielen, von Vorbildern, alles das zusammen. Und wo gibt es noch die Möglichkeit der Verwandlung, der Veränderung? Denn im Denken beginnt alles. Jesus sagt, im Herzen, da meinte er in den Gedanken. Aus dem Herzen, aus dem Gedanken, aus den kommen arge Gedanken aus dem Herzen heraus. Das heißt, dort beginnt es. Wenn man aber dort ein anderes System installiert, eine neue Denkweise. Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, war: tut Buße, das heißt, verändert euer Denken und glaubt an das Evangelium. So, damit beginnt es. Der dritte Baustein, der wichtig ist auch in einer Ehebeziehung und der zum Gelingen einer guten Beziehung beiträgt, ist einander Schuld einander nicht anrechnen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Bereich in der Beziehung, in der Ehe. Schuld einander nicht anrechnen. Und ich weiß, dass es hier auch Vorbehalte gibt, auch unter Christen. Ich meine, Schuld soll nicht zugedeckt werden, verdeckt werden, unter den Teppich gekehrt und so weiter und verschwiegen werden. Schuld soll schon aufgedeckt werden. Man soll darüber reden. Was Unrecht ist Unrecht, was Unwahrheit ist Unwahrheit, soll man beim Namen nennen. Aber wenn es geschehen ist, wenn es aufgedeckt ist, dann soll sie ausgeräumt werden. Dann soll man sie löschen, diese Schuld. Dann soll man vergeben. Dazu gibt auch der Apostel einen guten Rat. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32, sagt er, muss ich überlegen, was dort steht? Seid aber zueinander freundlich, mitfühlend, mitfühlsam. Und ihr Luther-Bibelleser, vergibt einander, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Ja? Dort steht das Wort, begnadet einander, wie Gott euch begnadet hat in Christus. Charis, Gnade. Ich denke, das deutsche Wort vergeben, das ist irgendwie auch vielsinnig und kann auch in anderen Varianten gebraucht werden. Und dieses begnadet einander ist tiefer, ist umfassender, ist göttlicher, absoluter. Begnadet einander. Wer Schuld dem anderen nachträgt, merkt ihr, was in den Worten schon drinsteckt? Der ist selbst belastet. Der geht mit einer Last einem anderen Belasteten hinterher. Es sind beide belastet. Wenn er aber die Schuld erlässt, löscht, abnimmt dem anderen, ihn begnadet, ihn mit Gnade und Güte begegnet, dann erleichtert er sein Leben. Dann erleichtert er und dann entlastet er beide. Das ist dann Freiheit. Dann kann man wieder andere Aufgaben auf sich nehmen. Viele von euch, die in diesem Bereich Erfahrung gemacht haben, wissen, wie das ist, ja, wenn man dem anderen etwas nachträgt. Da sind die Gedanken nur daran, Tag und Nacht. Da hat man keine Kraft und keine Motivation, zu irgendwas anderem zu tun. Ist man gar nicht mehr fähig. Deswegen tun wir uns doch selbst den Gefallen und entlasten wir andere, indem entlasten wir uns selbst. Seid aber zueinander freundlich. Dieses griechische Wort heißt Christos. Also nicht Christus, sondern mit einem E. Christos. Sehr, sehr ähnlich. Vielleicht behaltet ihr es. Freundlich. In Güte, in Freundlichkeit einander begegnen. Und mitfühlend. Mitfühlend. Als Jesus die große Menschenmenge sah, die zerstreut war wie Schafe und die keinen Hirten haben, empfand er Mitgefühl. Erinnert ihr euch an diese Geschichte dort? In dem Zusammenhang steht ein Wort, das oft gebraucht wird und das auch hier in diesem Text enthalten ist. Und es meint die ganzen, alle Eingeweide des menschlichen Körpers sollen ins Wallen, ins Fühlen, ins Mitfühlen kommen. Im Luthertext steht herzlich, aber herzlich ist zu wenig. Da gehören auch die anderen Organe, die mitschwingen, die mit in Bewegung kommen. Seid mitfühlend dem anderen, wenn er in Schuld geraten ist. Begnadet ihn. Vierter Baustein. Die Schwächen des anderen tragen und ertragen und die Stärken fördern. In der Natur des Menschen liegt es, auf die Schwächen des anderen aufmerksam zu machen. Kennt ihr das? Und die eigenen Stärken hervorzuheben. Das ist uns eigen von Natur aus. Der umgekehrte Weg, den die Bibel uns aufzeigt, ist der richtige. Die Schwächen des anderen tragen, ja sogar ertragen, und die Stärken, die man in ihm entdeckt, fördern. auf verschiedene Weise, indem man sie nennt, benennt, indem man Ermutigung ausspricht. Natürlich können auch die Schwächen angesprochen werden, wenn es so offensichtlich ist und dem anderen auch persönlich schadet. Aber das alles in Liebe. Wie heißt es dort im Text in Epheser 4, Vers 2? In aller Demut und Sanftmut und mit aller Langmut ertragt einander in Liebe. Für alle, aber besonders auch in der Ehe. In aller Demut, in aller Sanftmut und in Langmut. Auch zu diesen Worten ein paar Sätze. Demut ist so ungefähr das Gegenteil von Hochmut. Demut ist das Gegenteil von Rebellion, von Aufbegehren, von sich dagegen setzen. Demut ist auch, sich darunter zu stellen, unterzuordnen, sich zu beugen. Und Sanftmut, das wird mit dem Beispiel Jesu, als er auf einem jungen Esel Fohlen in Jerusalem einritt, deutlich gemacht. Dort heißt es, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel Fohlen. Sanftmut. Man braucht nicht Angeber sein, also das ist das Gegenteil. Also sich immer so herausputzen, herausstellen und hoch zu Ross und hoch zu Pferd und es kann nie hoch genug und nicht teuer genug sein, was man alle so anhat oder was man alle so fährt oder was man alle so in der Küche hat, in der Einrichtung hat oder auch im Inneren in der Meinung über sich und von sich selbst gibt. Sanftmut. Sanftmut, das ist auch mit Bescheidenheit verbunden. Bescheidenheit, zwar sich nicht kleiner machen, als man ist, aber die eigene Würde, die Gott einem gegeben hat, muss nicht mit Aufputzen und mit Aufpropfen von irgendwelchen äußeren Dingen verschönert, verbessert und aufmerksam gemacht werden, sondern ganz natürlich, ganz echt. Da liegt die Stärke. Sonst ist man nur aufmerksam darauf, wie komme ich an? Wie ist das angekommen? Ja, so Sanftmut ist nicht auf sich selbst ausgerichtet, sondern ausgerichtet, darauf ausgerichtet, dass Gott uns einen Stand gegeben hat, einen Podest, eine Plattform gegeben hat, auf der wir uns bewegen können, in Freiheit und Echtheit und authentisch uns geben können. Der fünfte Baustein wäre die Bestimmung des anderen zu fördern oder zu helfen zu finden. Ich meine damit nicht das Äußere, ja? Also Männer sind nicht dafür bestimmt, dass sie Kinder gebären. Das machen die Frauen. Ich meine auch die verschiedenen anderen Lebensbereiche, die einer Frau zustehen, einem Mann zustehen. Und da gibt es auch Überschneidungen. Durchaus, auch in unserer Kultur besonders. Da muss man schauen, wo kann ich meinen Partner fördern? Wo kann ich ihm helfen, dass er zu der Persönlichkeit wird, dass er das Optimale aus seinem Leben herausholt? Denn es nutzt auch mir. Ich sage euch ein Beispiel. Meine Frau hat Führerschein gemacht im Jahre 78 und ich im Jahre 79. Sie fuhr also vor mir schon Auto. Aber später, als ich Führerschein hatte, da habe ich das Steuer selten aus der Hand gegeben. 16 Jahre lang. Etwa 200.000 Kilometer durfte ich immer noch fahren mit der damaligen Seheinschränkung. Aber wisst ihr, wie schwer ich mich getan habe, wenn Ruth am Steuer saß? Ich erinnere mich mit Wehmut, und ich spreche das hier aus, weil es etwas Positives ist, ja? Weil ich etwas Negatives über mich sage und etwas Positives über Ruth aussprechen will. Ganz bewusst. Und ihr könnt dann eure anderen Gebiete selber euch gegenseitig aussprechen. Den größten Dienst also nicht den größten Dienst, aber einer der großen Dienste, den ich mir selber erwiesen habe, war, dass ich damals an irgendeinem Punkt, das war im Ausland, mir vorgenommen habe, die Entscheidung getroffen habe, ich will mich nicht mehr einmischen in ihre Fahrweise. Und wie froh bin ich seit Jahren, seit 97, darf ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr Auto fahren, wie froh bin ich. Also das ist nur ein Teil ihrer Bestimmung. Das ist ein Zulieferfaktor in ihrem Leben, in unserem Leben. Das ist nicht die Bestimmung, ja, Auto fahren zu können. Aber ihr wisst ja, und viele von euch wissen, wie wertvoll ist es, dass ich gefahren werde, abgeholt werde, hingebracht werde. Ohne Murren, ohne irgendwie jetzt wieder. Ich habe mir selber einen großen Dienst damit erwiesen, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe. Das heißt, den anderen helfen, dass er in verschiedenen Phasen seines Lebens und den Perioden, die wir durchlaufen, immer wieder die jeweilige wichtige und untergeordneten Bestimmungen, wofür jetzt einer da ist, findet. Ihm helfen dabei. Nicht unterdrücken und nicht, du brauchst das nicht, du kannst das nicht. Lass das lieber, nein, positiv aufzuwerten. Gucken, was kann man noch, nicht, ich meine jetzt nicht, was kann man noch aufladen, aber was ist da noch drin? In der Frau, in dem Mann, was kann da noch rausgeholt werden? Sechster, ja, da gibt es ja auch einen Bibeltext aus Philipper 2, Vers 3 und 4. Tut nichts aus Eigennutz. Kann man auch mit Zank oder mit Streit übersetzen. Tut nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ehre willen. Dort steht aus leerer Herrlichkeit willen. Das kann man sagen auch aus Eigenverherrlichung willen. Ja, ich dachte, ich nehme eine Dose mit, eine leere und schüttle ein bisschen und zeige sie euch und sage, was ist da drin? Und dann sagt er, da ist nichts drin. Das ist so ungefähr eitler Ehre suchen. Eigenverherrlichung, sich darstellen, sich irgendwie provozieren und popularisieren und was weiß ich was da, wie man das alles ausdrücken kann. Ja. Es ist nichts drin, aber man gibt sich so, als ob man ein volles Gefäß wäre, als ob man die Weisheit mit, wie jemand sagte, mit Löffeln geschöpft hätte. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, sondern in Demut, auch wieder dieses darunter, achte einer den anderen höher, hervorragender als sich selber. Und dann jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient, was dem anderen zukommt, was den anderen fördert, was dem anderen gehört und zusteht. Auch, in Klammern gesetzt, das heißt, wir sollen uns nicht vergessen, wir sollen uns nicht hassen, wir sollen uns unseren Körper pflegen, wir sollen unsere Seele pflegen, wir sollen gucken, dass wir in Ordnung sind in Beziehung. Aber immer wieder das Auge auch auf den anderen haben, dass es auch gut geht, dass er auch klarkommt, dass er auch zurechtkommt, dass er auch fröhlich sein kann und sich freuen kann, dass er auch gestärkt wird im Glauben und dass er Perspektive immer wieder neu bekommt, wenn er mal einen trüben Tag hat oder eine schwere Phase im Leben durchstehen muss. Auf das sehen, was dem anderen gehört. Zu helfen ihm dabei, seine Bestimmung zu finden. Sechster Baustein wäre, einen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die Eingriffe Dritter von außen verhindern. Ich weiß, dass ich hier einen sehr wunden Punkt anspreche. Durch Beobachtung können viele auch der Älteren, aber auch der Betroffenen selber ganze Geschichten erzählen. Einmischung von außen. Nun, ich meine hier jetzt Einmischung von außen in erster Linie die nächsten Verwandten. Das sind die Eltern, die Großeltern, die Tanten und Onkels und die Brüder und Schwestern, die meinen, also diesem jungen Paar muss man jetzt doch unter die Arme greifen und ihnen helfen und sagen, wie es geht, wie man die Kinder erzieht, wie man das schreiende und weinende Kind bei Nacht ruhig bekommt. Und hunderte von Vorschlägen gibt es da, ganze Bücher wurden geschrieben. Einmischung von außen soll Dagegen soll man sich schützen als Ehepaar, auch wenn man schon älter ist. Und ich meine, persönlich versuche ich mich so weit wie möglich rauszuhalten aus den Angelegenheiten der Eheleute. Denn es ist ein dichter Wald, da blickt keiner durch, kein Seelsorger, kein Pastor, kein Psycho- und Familientherapeut. Es sei denn, man wird gerufen, man wird gefragt, man wird um Rat gebeten, dann können wir in aller Demut und in aller Vorsicht behutsam einen Vorschlag machen oder einen Erfahrungsaustausch. So haben wir es gemacht, probier es mal so. Ansonsten hat Gott gesagt, es wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Ein Fleisch meint hier nicht einfach nur dieses Blut und Knochen und Sehnen, sondern im Griechischen gibt es zwei Worte, ein Begriff für Fleisch, das man isst, und ein Begriff für Fleisch, das die menschliche Natur beschreibt, Sarx. So, werden ein Fleisch sein, eine Natur, auch ein Fleisch im engeren Sinne des Wortes. Diese Aussage wird wiederholt von Jesus in Matthäus 19 und auch von Paulus in Epheser 5. Und das macht deutlich, dass es wichtig ist, dass jeder einzelnen Ehe, ob jung oder älter oder Mittelalter, eine Autonomie eingeberaumt wird, so wie Gott das auch tut. Sie soll selbstständig sein, nicht souverän, das ist nur Gott, aber unter der Souveränität Gottes soll jede Ehe als autonom sich entfalten können und eigenständig in Einigkeit, in Absprache und Übereinstimmung miteinander. Nur zwei Personen müssen sich einigen. Und die anderen sollen sich nicht einmischen. Und der letzte Punkt, ein sehr schöner Punkt. Gute Freundschaften stabilisieren eine Ehebeziehung. Ich weiß, dass hier einigen vielleicht wehtun kann, denn nicht alle haben gute Freundschaften oder noch nicht gute Freundschaften gefunden. Aber lasst uns auf der Suche sein. Dazu schreibt der Apostel Johannes und Jünger Jesu in seinem dritten Brief an einen seiner Freunde und Mitarbeiter, Gaius: Es grüßen dich die Freunde in der Mehrzahl. Grüße du deinerseits die Freunde, jeden mit Namen. Johannes kannte seine Leute mit Namen. Und sie waren eben nicht nur Brüder und Schwestern, sondern Freunde. Das ist eine Ebene. Das ist so wertvoll. Das brauchen ganz besonders Ehepaare. Und ich meine, in dreierlei Hinsicht, dreierlei Richtung sollen Ehepaare sich Freundschaftsbeziehungen suchen und auch pflegen und gestalten. Ältere, also Gleichgesinnte, ja, im gleichen Alter, gleiche Interessen, gleiche Hobbys und gleiche Ansichten, gleiche kulturelle Herkunft, gleicher sozialer Stand, so ähnlich, ja, mit denen sie sich einfach gut verstehen können, ja, auf der Couch sitzen, Füße baumeln lassen und über alle möglichen Themen sich unterhalten. Und sie sollen Beziehungen pflegen zu Freunden, die älter sind als sie, bei denen sie Rat holen können, die einfach klüger und weiser sind, erfahrener sind, vielleicht auch reicher sind, auch mal aushelfen können, materiell oder geistig. Und sie sollen sich Freundschaftsbeziehungen erstreben, die jünger sind. Menschen, die jünger sind, junge Ehepaare, die nicht so erfahren sind, die nicht so viel Weisheit haben und die vielleicht auch nicht so viel Geld haben und die einfach auch Vorbilder brauchen. Behutsam, freundlich zu denen nach oben, nach vorne und zu denen nach hinten Bezug herstellen. Das macht eine Ehe reich. Gute Freundschaften. Lieben, bei all diesen sieben Bausteinen oder sieben Prinzipien, wenn sie beachtet werden, werden wir in unseren Ehebeziehungen mehrere Schritte weiterkommen. Wir werden ein Niveau erreichen, wo wir sagen können, es ist schön, verheiratet zu sein. Das stimmt überein mit dem, was Gott gesagt hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber auch für alle anderen, die vielleicht heute Morgen die Frage sich stellen, ich bin ja nicht in einer Ehebeziehung, noch nicht. Eine gute Vorbereitung ist wichtig dazu. Und Gott hat was ausgedacht und ausgesucht. Bitte erstrebt es, ersucht es, erbetet es, greift nichts vorweg, packt nicht das Geschenk vor dem Erreichen des 18. Lebensjahres, des Geburtstages, der Hochzeit aus. Nicht alles wird vor der Ehe ausgepackt. Einiges bleibt für die Ehe vorbehalten. Und alle diejenigen, die momentan in irgendwelchen Krisen sich befinden oder Spannungen in den Beziehungen, habt Mut, zueinander wieder zu suchen und zu finden. Wo immer es möglich ist, eine Beziehung wiederherzustellen, soll sie gesucht und erstrebt werden. Und wenn es jemand gibt, der sagt, wir haben versagt, bei uns ist es nicht gelungen, wir sind auseinander, wir sind geschieden. Ich möchte euch Mut zusprechen und sagen, das Heil in Christus, die Erlösung der Himmel, steht über der irdischen Ehe, ob sie gelingt oder nicht so gut oder gar nicht gelingt. Die Erlösung ist sicher für jeden. Allerdings muss man auch hier im Persönlichen, im Individuellen schauen, ganz nüchtern schauen, was ist noch zu retten. Und wo muss man eine alte Baustelle in der Vergangenheit einfach aufräumen, klären, in Ordnung bringen, Versöhnung und dann einen Neustart beginnen, unter Gottes Schutz und Gottes Wohlgefallen, nach seinen Geboten. Das ist immerhin besser, als dass man das ganze Leben lang danach so schwimmt, nicht da und nicht dort, nicht in der Ehe, nicht außer der Ehe oder irgendwie so. Ja. Eine geordnete Beziehung ist wichtig. Vor Gott und vor Menschen. Lasst uns ermutigen damit. Ja? Ich wollte ganz bewusst heute Morgen nicht all diese negativen Geschichten, die in der Welt rumkursieren und erlebt werden von Menschen, hier nochmal auf die Kanzel mitnehmen, sondern positiv die Ehe, so wie Gott sie sich gedacht hat, darstellen. Oder einige Punkte nennen, die zu so einer guten Beziehung führen können. Damit tun wir uns selber einen großen Dienst, unseren Nächsten, unseren Familien, unseren Kindern und Kindeskindern, der ganzen Verwandtschaft, der ganzen Sippe und der Gemeindesippe und auch unserer Gesellschaft. Gott möge uns auf dem Weg dahin begleiten und segnen. Amen.